Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Im letzten Podcast ja bereits angekündigt, ein paar Gedanken zu teilen von mir zur aktuellen Situation, auch im Hinblick auf das letzte Jahr, letzte Wildnisjahr, die Ereignisse hier am Platz, die Ereignisse in meinem Leben. Und es wird jetzt nicht der Podcast, wo ich auf das ganze Jahr schauen werde. Es ist so viel passiert, erstens in der Welt der Gefiederten und auch in Bezug zu unserer in den letzten beiden Podcasts angesprochenen Wolfsgeschichte, die tatsächlich nur pausiert hat und auch da spannende weitere Ereignisse geschehen sind und Erlebnisse passiert sind, die ich sehr gerne teilen möchte und euch nicht vorenthalten kann. Daher wird es immer so häppchenweise in den nächsten zwei, drei Podcasts Ausschnitte und Rückblicke geben auf Beschäftigung in mir und mit den Themen, die sich bewegen, einerseits in der Zeit, in der wir uns alle befinden, andererseits auch die Themen, die hier diesen Platz beschäftigen, über die Menschen, die hierher kommen und über die Phänomene, denen wir in der Natur begegnen. Und ich habe ja bisher ganz konsequent auch in meinen Newslettern oder in meinen öffentlichen Schreiben, E-Mails, Blog-Einträgen und auch Podcast dieses C-Wort, das Corona-Wort, immer vermieden. Und es gab andere Menschen, die im Namen der Wildnisschule oder für die Wildnisschule sprechend auch Meinungen oder Standpunkte vertreten haben. Und ich bin immer sehr vorsichtig. Natürlich habe ich eigene Meinung und ich habe eigene Standpunkte. Aber immer wieder versuche ich mich darauf zu konzentrieren, die Sachen anzuwenden, die ich im Draußensein, beim Spurenlesen, egal ob beim akustischen Spurenlesen mit meinen Ohren in Bezug zur Vogelsprache oder im optischen Spurenlesen, wenn ich mit anderen Leuten zusammen Spuren und Zeichen im Boden oder in der Natur interpretiere und wahrnehme, auf ähnliche Weise heranzugehen. Also soll es keine Meinungsäußerung sein in dem Sinne, weil zu diesem Thema Corona gibt es inzwischen so viele verschiedene Meinungen und verhärtete Meinungen und die ganze Bandbreite, das ganze Spektrum ist vorhanden, je nachdem aus welcher Brille geschaut wird und aus welchen Bedürfnissen herausgeschaut wird. Und da brauchst du jetzt nicht noch eine zusätzliche neue Meinung obendrauf. Und viele Meinungen beschäftigen mich oder viele Meinungen finde ich interessant und ich kann immer wieder mich auch in Situationen hineinversetzen, wo ich die unterschiedlichsten Standpunkte nachvollziehen kann und verstehen, begreifen und dann auch wieder loslassen, um zu gucken, wo ist meiner. Was mir auffällt in den letzten Wochen ist, dass mein Gefühl ist, zumindest unser Erleben hier und im Gesprächen auch mit anderen Menschen, nicht nur aus der Region, auch über die ganze Bundesrepublik verteilt, dass das Thema Corona jetzt so richtig in der Praxis gelandet ist, habe ich das Gefühl, dass das vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren für viele Menschen, unter anderem auch für uns hier, so fern, so surreal war, weil es entweder in anderen Ländern stattfand oder bestimmte Zielgruppen betreffend sich ausgewirkt hat und drastische Maßnahmen ergriffen wurden, die dann global um den ganzen Erdball sich gespannt haben und aber wir immer wieder darauf angewiesen waren, auf Hörensagen zu vertrauen, auf die Nachricht, Berichterstattung aus unterschiedlichen Ländern, von unterschiedlichen Situationen oder von persönlichen Berichten. Und hier ist es auf jeden Fall so, dass jetzt viele in unserem Freundeskreis oder viele in unseren Bekanntenkreis oder auch Menschen, die herkommen, ganz live und ganz real Kontakt hatten oder selber sich infiziert haben, selber einen Verlauf hatten, der mild war, selber einen Verlauf hatten, der sehr heftig war, im Krankenhaus gewesen sind oder zumindest jemanden nahen kennen, bei dem das ähnlich war, sich geimpft haben, danach Symptome entwickelt haben, sich nicht geimpft haben, Symptome entwickelt haben, sich geimpft haben und sich trotzdem nochmal angesteckt oder andere angesteckt. Also diese ganze Bandbreite ist spürbarer und greifbarer. Wir selber hatten hier im Seminar Ablauf auch eine Corona-Situation. Im Privaten sind wir damit berührt und mussten dann in Quarantäne mit den Kindern, was natürlich für die Kinder immer wieder eine große Herausforderung ist, aber mir immer wieder deutlich macht, in was für einer privilegierten, luxuriösen Situation wir uns hier draußen befinden, dass wir so viel an der frischen Luft sein können, dass wir umgeben sind von so intakter und einzigartiger, immer wieder neu sich gestaltender Natur, so viel draußen sein dürfen und ja, da wirklich eine besondere Rolle haben und natürlich passiert es das häufig, dass man das wieder vergisst und sich alles anstrengend anfühlt, wenn sich die Pläne ändern und Kurse ausfallen müssen oder der eigene Körper plötzlich einknickt und man überlegt, oh, was passiert gerade? Und nicht, dass das jetzt zu so dramatisch klingt, es ist nichts, keinerlei Symptome bei uns in der Familie waren besorgniserregend in dem Sinne, dass wir jetzt im Krankenhaus gelandet sind oder irgendwelche starken Nachwehen haben, wie es bei manchen anderen anscheinend wirklich auch der Fall ist. Und also dieses Thema ist irgendwie gelandet, es ist da. Paradoxerweise sind in meinen Augen die Einhaltung von Maßnahmen oder die Überlegung neuer Auflagen oder neuer Reaktionsmöglichkeiten weniger geworden oder es wird lockerer damit umgegangen oder es wird routinierter damit umgegangen. Auf jeden Fall hatten wir wirklich echte Schwierigkeiten beim Gesundheitsamt, jemanden zu erwischen, der uns klare Aussagen geben kann. Die Menschen sind zwar großartig bemüht und geben da echt ihr Bestes, aber sind sowas von überfordert. Also es ist eine außergewöhnliche Situation, in der wir uns befinden seit 2 Jahren. Das ist nicht abzustreiten. Und bezogen auf dieses Virus und auf diese unterschiedlichsten Meinungen ist so mein Standpunkt, zu dem ich immer wieder zurückkehre, dass ich das größte Konfliktpotenzial oder sagen wir mal die größte Gefahr in der ganzen Situation, ich eindeutig, wie von anderen Menschen auch schon angesprochen, wurde und immer wieder wird, die Spaltung ist, die Trennung von gesellschaftlichen Gruppen, die Trennung innerhalb kleineren Familien, die Trennung innerhalb von Freundeskreisen, die Trennung innerhalb von Gruppenzugehörigkeiten, gleichzeitig auch eine Spaltung, eine Lagerspaltung in Menschen, die einfach privilegierter sind, die sich mehr leisten können, die sich mehr Zeit nehmen können, die nicht ums Überleben kämpfen müssen. Andere, die sich mit ganz anderen Themen im Alltag beschäftigen, ganz andere Notwendigkeiten haben, ganz andere Verpflichtungen. Und es gibt natürlich gibt es alles auch dazwischen, aber es gibt immer wieder, vor allem auch in den Medien dargestellt, so diese zwei Lager. Und es gipfelt oder spiegelt sich so am deutlichsten auch bei dieser Impfthematik, in die sich nicht impfen lassenen und in die sich impfen lassenen, genauso wie mit den in meinen Augen Unwort, die Corona-Leugner und die, wie heißt es dann, Maßnahmenbefürworter etc. pp. Was für mich eindeutig dahinter steckt, weil immer wieder habe ich auch geguckt, was ist das eigentlich? Und musste auch teilweise immer wieder schmunzeln, weil mich diese Diskussion und der Diskurs und diese überhitzten Emotionen, die auch immer wieder dann damit verbunden sind, und teilweise auch traurige Schicksale, wo Trennungen oder Beziehungen zerreißen, Trennungen entstehen, die ohne dieses Thema so nicht entstanden wären, erinnert mich immer wieder sehr stark an unser geliebtes Thema der Wolf in unserer Gesellschaft. Auch da ist das Thema mit sehr viel Emotionen geladen und mit sehr viel eigenem Erleben. Und für mich ist so das größte Thema, was hinter all dem steht, das Thema der Angst. Und wir reden über das Thema Angst in Bezug auf Natur oder wir als Mentoren, wenn wir etwas über die Tierwelt lernen wollen, auch in den Podcasts spielt es immer wieder eine große Rolle, dass es eine große Gruppe von Tieren gibt, für die das Thema Angst eine sehr große Rolle spielt im Leben, eine größere als das Thema Hunger. Kleines Beispiel, ja, Pflanzenfresser, die haben jetzt in den meisten Situationen im Jahresverlauf in unseren Breiten nicht so viel mit dem Thema Hunger zu tun. Die Pflanzen sind da, die Pflanzen rennen nicht weg, vor allem durch unsere Landwirtschaft etc. Aber es gibt Feinde da draußen, ja, der Mensch, der Wolf, andere Beutegreifer, vor allem für die Jungtiere. Also dieses Thema Angst ist ein, ich würde mal sagen, ein Alltagsthema für alle Säugetiere, wahrscheinlich auch für, gilt es für alle Tiere. Wohingegen dann andere Beutegreifer natürlich auch Situationen haben, wo sie wahrscheinlich mit Emotionen, die mit Angst verbunden haben, zu tun haben. Aber vor allem haben sie mehr damit zu tun, ihren Hunger zu stillen und müssen sich diesem Gefühl, Hunger zu haben oder hungrig ins Bett zu gehen, sich mehr mit diesem Gefühl beschäftigen. Was natürlich auch eine Angst, eine Todesangst letztendlich auslöst, wenn ich nicht irgendwann es schaffe, mir Nahrung zuzuführen, meine Jagdstrategie ändere oder beim Sperber hier, wie so oft bei uns auf dem Hof, wenn die Schwalben da sind, der Fall ist, der 10. Versuch missglückt und langsam die Dämmerung eintritt und dann noch 3 oder 4 Versuche an der Fledermaus gestartet werden und die auch missglücken und man dann erschöpft und verausgabt in die Nacht, Ruhe gehen muss, ist das Thema Hunger ein viel größeres. Ja, und wenn wir jetzt auf diese Corona-Situation schauen, sehe ich da, wenn ich mal in diesem Schwarz-Weiß-Denken bleiben möchte, zwei Lager von Angst. Und zwar die, so also ganz platt oder pauschal ausgesprochen, mit meinen Worten, gibt es die einen, die Angst vor Krankheit haben, sich selber anstecken oder selber nicht krank werden wollen oder wie ich es erlebe, bei den meisten ist es so, nicht andere anstecken wollen oder Leute, die Vorerkrankungen haben, eine gewisse Altersgruppe schon erreicht haben, ein gewisses Alter erreicht haben, also Risikogruppen, wie es ja so genannt wird, nicht zu gefährden. Ja, dieses Wort Solidarität wird dann auch schnell in den Mund genommen und da geht damit einher. Also es gibt die Leute, die Angst vor Krankheit und vor Tod haben, die total berechtigt ist und sehr verständlich. Und es gibt die andere Gruppe in meinen Augen, die das ist nicht so in einem Wort, glaube ich, zusammenzufassen, aber was oft fällt, ist die Angst vorm Freiheitsverlust. Die Angst davor, dass unsere Demokratie, unsere hart erkämpfte Demokratie flöten geht. Die Angst davor, belogen zu werden. Die Angst davor, einer großen Idee, ja, die sich hinter den Kulissen abspielt, ausgeliefert zu sein, etc. Also in meinen Augen ist es das gleiche Thema, es ist das Thema Angst mit einem anderen Inhalt belegt. Und das Thema Angst ist ein ganz berechtigtes Thema für uns Menschen, für jegliche Lebewesen auf diesem Planeten. Würde ich jetzt mal so ganz steil behaupten. Auf jeden Fall mal ganz klar für uns Menschen, kein Mensch ist angstfrei von uns. Wir lernen mit unseren Ängsten umzugehen. Und jeder findet andere Methoden oder andere Möglichkeiten, das zu tun. Genauso wie das auch die Vögel tun müssen, die gute Vogelsprachlerinnen und Vogelsprachler sind, sprich die Vogelsprache gut deuten können für sich selbst und die wach und aufmerksam sind und selber gut Signale weitergeben können, Botschaften weitertragen. Die haben eine höhere Überlebenschance und werden, wenn sie es über ein gewisses Alter hinaus geschafft haben, ja, so eine Amsel wird im Durchschnitt 1 Jahr alt, statistisch gesehen, aber es gibt durchaus Amseln, die 9, 10, 11 Jahre überleben da draußen. Und es ist kein leichtes Leben, ein ganzes Jahr, 4 Jahreszeiten zu überstehen, die es geschafft haben, so über die ersten 2, 3 Jahre hinauszukommen. Die können es auch schaffen, in diese hohen Altersgruppen zu kommen. Also Angst ist normal und Angst ist da. Angst ist nicht wegzudenken. Und nun gibt es unbegründete Ängste und Ängste, die aus Irrglauben oder aus Unwissenheit heraus entstehen. Das erleben wir ja oft als Mentoren hier draußen mit Menschen, die zum ersten Mal Nacht draußen zum Beispiel verbringen oder die mit dem Thema Nacht und Dunkelheit sich auseinandersetzen und dann vor allem Geräuschen ausgesetzt sind, die sie nicht einordnen können, die in ihnen Ängste auslösen, weil Bilder dazu entstehen, Vorstellungen, Annahmen, was das sein könnte, weil da eine Wissenslücke ist, weil ich das nicht einordnen kann. Wenn später diese Wissenslücke gefüllt ist, erzeugt es keine Angst mehr, wenn ich über mir einen Graureiher, der manchmal ziemlich gruselig schreien kann, plötzlich laut kreischt. Oder ein Fuchs heiser bellt. Oder ein Rehbock neben mir aufschreckt. Etc. Und wenn wir jetzt es schaffen würden, was ich definitiv bei einigen Menschen sehe, vor allem auch in unseren Kreisen, weil hier zu uns kommen die unterschiedlichsten Menschen aus Städten, aus Dörfern, aus der ganzen Bundesrepublik, natürlich auch mit unterschiedlichen Meinungen und mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Und ich erlebe es immer wieder, dass ein Dialog möglich ist. Mir ist wichtig, keine Kurszeit dafür zu verwenden, weil dafür ist die Zeit zu kurz, aber in den Zwischenräumen oder vorher oder nachher sehr gerne, dass wir Menschen hier zusammen sind mit unterschiedlichsten Herangehensweisen und Umgehensweisen und trotzdem einen empathischen, freundlichen, wohlwollenden Kontakt miteinander pflegen. Ich glaube, weil unterschwellig mitschwingt, dass wir uns im Klaren darüber sind, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Ängsten und mit unterschiedlichen Ängsten zu tun haben. Und wenn ich meinem Gegenüber zuhöre, mit dem Bewusstsein, dass die Person Angst hat und sich daraus ein Bedürfnis entwickelt, dann höre ich anders hin. Und wenn ich sprechen darf, muss ich das nicht reflektiert tun, aber ein Gegenüber habe, was das auch sieht, kann mir erstmal anders zuhören und auch die Botschaften zwischen den Zeilen wahrnehmen. Und so kann plötzlich ein Dialog wieder entstehen und eigentlich auch mehr Brücken geschlagen werden. Denn das, was uns ja ausmacht in der Begegnung von unterschiedlichen Kulturen, sei es jetzt Kulturen unterschiedlicher Länder oder unterschiedlicher Herkunftskulturen, bei der Spezies Homo sapiens sapiens oder bei dem Begegnen mit einer Kultur der Gefiederten oder mit einer Kultur der Amsel oder mit einer Kultur der Kohlmeise, die alle andere Gebräuche pflegen, andere Sprachen sprechen, können wir plötzlich mehr Brücken schlagen und mehr Verbindung entstehen lassen, anstatt mehr Trennung und mehr Spaltung, die ich als sehr, sehr gefährlich empfinde, weil die oft einherbringt, dass Mauern gebaut werden, Grenzen gezogen werden und es in ein Weltbild abrutscht, wo es ein richtig und ein falsch gibt. Und unsere Evolution zeigt nun mehr als deutlich in den letzten vielen Millionen Jahren, dass so unser Planet nicht zu funktionieren scheint. Und wenn ich drauf schaue, auf die gesamten letzten 2 Jahre oder vor allem auch in der Anfangszeit, was sind denn die Punkte, die mich emotional so überkochen lassen und mich dann kriegen und mir Angst machen? Es ist eigentlich ein komplett anderes Thema als dieses Corona-Thema oder das Aufregen über irgendwelche Maßnahmen oder mich beschnitten fühlen in einer bestimmten Weise, weil ich es sehr, sehr schwierig finde, Statistiken und Zahlen zu deuten, richtig einzuschätzen und es teilweise auch unglaublich anstrengend und teilweise unmöglich finde, Quellen so zu recherchieren, dass sie dann als glaubhaft oder tragbar für mich gelten können. Und auch gleichzeitig in dieser Anfangszeit mit der negativen Seite und den Einschränkungen, die wir auch, oder mit den Umstellungen, die wir hatten, wie viele andere ja auch, gab es für mich auch viele positive Effekte. Und einer der positivsten Effekte ist dieser Podcast, der sonst nicht entstanden wäre, durch eine Empfehlung von einem meiner Ältesten, der gesagt hat, du musst irgendwas tun, du kannst jetzt hier nicht komplett Lockdown 3 Monate lang nichts von dir hören lassen. Und trotzdem diese negative Seite ganz kurz beleuchtend, die hat für mich mit dem Klimawandel zu tun. Ich sage gerne eigentlich Klimakatastrophe. Und ich will gar nicht in dieses Thema rein, ist der jetzt menschengemacht oder wie groß ist der Einfluss des Menschen und so weiter. Oder geht es da nur um CO2? Nein, da geht es nicht nur um CO2. Gibt es da einen Schneeballeffekt? Das ist eine Theorie, das kann möglich sein. Darum geht es mir gar nicht, um einen Austausch von Theorien oder von Szenarien, Worst-Case-Szenarien, wahrscheinliche Szenarien oder Lösungsansätzen, Umsetzungsvorschlägen und auch einer da ja extrem präsenten Bewegung, die sich dann Fridays for Future genannt hat und auch immer noch nennt, die ja auch wieder dazu geführt haben, dass Leute dann teilweise Aufkleber auf ihren Autos haben, Fuck Greta und so, wo ich mir denke, Leute, was geht ab, ja? Aber dieses Thema beschäftigt mich natürlich durch meine Liebe zur Natur sehr und wirft viele Fragen auf, was unsere Zukunft angeht, weil wir hier Veränderungen auf jeden Fall live miterleben auf unserem Platz, auf unserem Gelände und Auswirkungen der Wetterveränderungen, der Wetterextreme einfach tagtäglich beobachten können. Und ich hatte gerade so das Gefühl, dass es jetzt gerade so gelandet und es beginnt jetzt sozusagen gerade so eine richtige Welle, sich diesem Thema so richtig anzunehmen. Und dann kam diese Corona-Pandemie und diese Corona-Welle und plötzlich gab es kein anderes Thema mehr. Weder in den News, weder in den Nachrichten, weder in den Köpfen der Leuten, weder im Alltagsgeschehen. Und immer wieder kam das Thema gesellschaftliche, ethische Grundwerte. Wir müssen füreinander da sein, wir müssen gesellschaftlich uns füreinander kümmern, die Gesunden müssen sich um die Kranken und so weiter und so weiter. Und genau darum geht es für mich auch bei der Beschäftigung mit dem Klimawandel, um da nach gesunden Lösungen zu suchen, Lösungsansätzen, die wir noch nicht ganz konkret haben. Wir haben Ideen, aber wir wissen deren Auswirkungen noch nicht hundertprozentig. Und wir haben auch noch nicht die Idee, die überall funktionieren kann, die es wahrscheinlich gar nicht gibt. Wir wissen auf jeden Fall, dass es so nicht weitergehen kann. Das ist ganz klar. Und dass es ja da, wenn wir auf die Zukunft schauen, um unsere Nachfahren, also unsere Urenkel, Ururenkel oder vielleicht auch schon Enkel, aber lass uns mal auf die Ururenkel schauen, um die geht, wo es dann, wenn Katastrophen sich häufen würden und sich die Entwicklung so fortsetzt, wie sie es im Augenblick in den letzten Hunderten von Jahren tut, fortsetzt, dass dann Katastrophen entstehen, die Millionen, Milliarden von Leben kosten würden, wo auch keine Impfung und keine Maske helfen wird in dem Augenblick, wo auch keine Ansätze, keine Lösungs- oder Veränderungsideen in dem Augenblick mehr helfen werden, sondern wir müssen jetzt was tun. Und dieser Drive, da war so wie, als ob man aus so einem Ballon gerade die Luft rausnimmt. Es verändert sich gerade, finde ich, also es kriegt gerade wieder so einen Aufwind und wird wieder präsenter. Und es hat ja auch, für mich gibt es auch noch einen zweiten Vorteil aus diesem ganzen Pandemiegeschehen, dass es gezeigt hat, für mich war das zum ersten Mal sichtbar, dass global, also weltweit, auf jedem Kontinent über das gleiche Thema gesprochen wird und man sich zumindest auf ein paar Sachen einigen konnte, die überall durchgesetzt wurden. Mit unterschiedlicher Härte oder mit unterschiedlicher Konsequenz, aber ich erinnere mich an so ein Bild, wo die Weltkarte abgebildet war mit den Ländern, wo überall so Masken drauf waren. Überall auf dem ganzen Planeten gab es Einigkeit darüber, dass wir Masken tragen. Und wenn wir jetzt Einigkeit darüber haben würden, dass wir einen Einfluss haben können auf unser Klima und damit auf eine zukunftsträchtigere Aussicht auf die nächsten Hunderte oder Tausende von Jahren für die nachfolgenden Generationen. Oder wenn es sogar Gesetze gibt, die das per Strafe dann durchsetzen. Und zwar nicht mit 30 oder 40 Jahreszielen, sondern jetzt sofort. bestimmte Arbeitsbereiche einfach komplett gestrichen werden, neue kreiert werden und wir flexibel und dynamisch umgehen und Unvorstellbares plötzlich umsetzen, dass das funktioniert, das haben die letzten 2 Jahre, oder dass wir Menschen dazu in der Lage sind, besser gesagt, das haben die letzten 2 Jahre mehr als deutlich gemacht. Ja, das waren Situationen, die hätte sich keiner von uns vorstellen können, die plötzlich funktioniert haben. Und das ist so etwas, wo ich es mir dann richtig hochkochen kann oder wo sich dann meine Angst zeigt. Die Angst davor, dass wir einfach zu spät reagieren oder uns selber, entweder wenn wir auf dem Sterbebett liegen, Vorwürfe machen müssen oder uns Vorwürfe von unseren Enkeln oder Urenkeln anhören werden. Warum habt ihr nichts getan? Warum habt ihr nichts gemacht? Und das ist für mich das Hauptthema. Das ist eigentlich das gesellschaftliche Top-Thema, mit dem wir uns tagtäglich, das müsste in jedem, bei jedem halbstündigen Radionachrichten müsste das auf Top 1 sein. Und da müsste mal eine positive Nachricht und mal ein neuer Lösungsansatz oder mal eine negative Nachricht als allererstes vorankommen und danach die weiteren Nachrichten. Und das hat manchmal natürlich in bestimmten Situationen in mir auch einen Trotz ausgelöst oder eine Bockigkeit auf der anderen Seite, dann auch ein Unverständnis, eine Traurigkeit. Und da ging eine ziemliche Gefühlsachterbahn in mir ab, dieses Thema betreffend. Ja, das sind so 2 unterschiedliche Brillen zu diesem Thema. Und ich bin neugierig und gespannt, was ihr davon haltet oder ob ihr ähnliche Gedanken habt. Und wie gesagt, nochmal wiederholend, aus der Brille des Spurenlesers und der Spurenleserin geschaut, geht es nicht um das Manifestieren von Meinungen, sondern es geht eher darum, eine These zu entwickeln und eine Perspektive einzunehmen und die gleichzeitig immer wieder zu hinterfragen und auch in der Lage zu sein, sie zu verändern. Und in so einen Dialog, da möchte ich gerne mehr mit Menschen reingehen. Und zu der Wolfsgeschichte werden wir nicht kommen in diesem Podcast, da mir ein Vogelthema sehr am Herzen liegt und meine Frau hat schon ein bisschen kritisiert beim letzten Podcast, oh, die redest jetzt zu viel über Kurse. Aber auch bei dieser Vogelgeschichte, die einfach so bilderbuchmäßig und so typisch für diese Jahreszeit gewesen ist, war es ein sehr intensives Erleben, auch an einem Seminarwochenende. Es war ein sehr besonderes Seminarwochenende für mich, weil es der Auftakt einer neuen Weiterbildung ist, einer neuen Fortbildung, die wir anbieten, die schon seitdem ich diesen Vogelkurs, diesen einmal im Jahr stattfindenden, meist im Mai, so ein kurzes Wochenende ist es, die Sprache der Vögel, seitdem ich diesen Kurs anbiete, ich glaube seit 2010 oder 2011, spukt immer wieder diese Idee in meinem Geist und dank Greg habe ich die jetzt, nachdem er 2 Jahre lang mich immer wieder daran erinnert hat und gesagt hat, mach, mich jetzt getraut, da Termine festzulegen und habe jetzt 4 Wochen eine Weiterbildung zur Vogelsprache installiert und die ist super besucht gewesen und wir haben ein wunderschönes Wochenende gehabt. Wobei es beim ersten Wochenende die Hauptabsicht darauf liegt, Werkzeuge zu installieren, Methoden deutlich zu machen, die wir benutzen, die gut funktionieren für uns, Herangehensweisen erlebbar zu machen, damit die Leute dann über die Winterphase, denn so durfte ich auch lernen, ohne einen Mentor, aber zur richtigen Jahreszeit angefangen, würde ich mal sagen, durch Zufall, nämlich im Winter dann, wenn das Grün weg ist, wenn das Laub von den Bäumen ist, wenn die Artenvielfalt relativ überschaubar ist, die Vögel in größeren Trupps zusammen sind, also viel präsenter und auch den Menschen öfter näher kommen, vor allem wenn wir Futterhäuschen vor unserer Haustür haben, in dieser Jahreszeit sich mit ein paar Arten zu beschäftigen. Ja, und diese Krise der Artenkenntnis, dieser Krise entgegenzuwirken, einerseits und andererseits auch sich mit den Stimmungen meiner Landschaft zu beschäftigen. Ja, einfach intensiv reinzuhören, wie klingt und wie fühlt sich denn mein Sitzplatz, meine Landschaft in dieser Jahreszeit, zu dieser Tageszeit jetzt gerade an. Wie ist die Signatur meiner Landschaft, wie wir es ja auch manchmal bezeichnen, um dahin zu kommen, wann verändert sie sich? die untypisch ist für die Jahreszeit, sprich die Baseline gestört wird. Gestört ist wieder so ein bewertender Begriff, die Baseline sich verändert und damit ein Indikator sein könnte, dass hier gerade was Spannendes um mich herum passiert, was mir sonst entgehen würde. Oder Dinge, die sich sonst im Verborgenen abspielen würden, über die die Vögel aber genau Bescheid wissen und das auch laut kundtun. Und manchmal nicht laut, aber vielleicht laut in ihrer Körpersprache oder in ihrer Verhaltensweise, aber vielleicht auch durch Stille, durch eine bestimmte Art von Stille. Es gibt sehr viele Arten von Stille, die auch immer wieder Thema waren und auch Thema sein werden in unserem Podcast. So, das ist die Intention. Und nun war ich mit Greg war dabei an diesem Wochenende und hat mich tatkräftig unterstützt, der einen tollen Zugang hat zur Vogelsprache und schön zu beobachten, wie er seine Fortschritte, wie schnell er unsere einheimischen Arten auch draufkriegt, wie schnell er sich Stimmen und Klänge merken kann, weil da, wo er aufgewachsen ist, auf einem ähnlichen Breitengrad, die Arten zwar unterschiedlich sind, aber ich würde mal sagen, so die Wesensarten der Familien, also auch dort gibt es Drosseln, auch dort gibt es Meisen, auch dort gibt es Spechte, auch dort gibt es Tauben, auch dort gibt es Finken und so weiter und Ammern, die Wesensarten dieser Gruppen sehr ähnlich sind und da viele Parallelen gibt. Und ich war erschrocken darüber, wie wenig dann doch zu hören war, um Beispiele zu haben für unsere Teilnehmer. Und wir hatten Cracks dabei, ja, die es kartieren, die sich sehr gut auskennen, hohe Artenkenntnis hatten. Und wir hatten Menschen dabei, die sich zum allerersten Mal überhaupt mit Vogelstimmen zu beschäftigen. Und natürlich immer wieder der Klassiker, Menschen dabei, die sagen, ich kann mir keine Vogelstimmen merken. Mein Gehirn kann das nicht, ich hab kein musikalisches Gedächtnis. Was nichts damit zu tun hat. Und jeder kann sich Klänge und Stimmen merken. Geht einfach um die richtige Notwendigkeit, das richtige Werkzeug, das zu verankern, das zu wiederholen und immer wieder auch um ein Klangbild oder eine Signatur einer Landschaft kennenzulernen, geht es nicht vordergründig um Artenkenntnis und nicht um eine Komplexität aller Arten und vor allem die Spezialisten und die seltenen Arten kennenzulernen, aber es geht vordergründig erstmal darum, diese Stimmungsart kennenzulernen, ja, und einschätzen zu können. Dafür müssen wir hinhören. Und das machen wir in Form von so kleinen Vogelwanderungen. Wir waren einmal in zwei Gruppen unterwegs, haben uns getroffen und dann ausgetauscht, also Werkzeuge installiert haben, wie kann ich mir Klänge eigentlich merken. Dann waren wir mal wieder in zwei Gruppen unterwegs, aber diesmal saßen wir mit einer gewissen Distanz voneinander entfernt, haben nicht gesprochen, haben einfach nur hingehört und wahrgenommen, um das dann später gemeinsam zusammen, weil wir in einem sehr kleinen Territorium saßen, im kleinen Raum, wir konnten uns alle theoretisch sehen oder hören, das alles auf ein Blatt Papier zu bringen, also eine Geräuschkarte, eine Vogelkarte zu erstellen, mit möglichst leichter, einfacher, freudebringender Methodik, um die Signatur zu diesem Zeitpunkt bildlich, grafisch darzustellen und da auch ein räumliches Empfinden zu entwickeln etc. Und ein drittes Format, wo wir gemeinsam als ganze Gruppe gesessen haben zu einer der beiden besondersten Momente des Tages, nämlich nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang die blaue Stunde, also der Übergang von Tag zu Nacht, von Nacht zu Tag, wo erstens die meiste Aktivität herrscht, denn die Nachttiere werden abends dann irgendwann aktiv und gehen auf Jagd. Oder die Tagtiere gehen zur Ruhe, obwohl ich jetzt das auch so ein bisschen kinderbuchmäßig finde. Also so richtig, die meisten der Pflanzenfresser haben eher so Intervalle. Aber das ist nicht so wichtig. Es gibt ja die Hauptjagdzeitsequenz, die ist ja genau in dieser blauen Stunde auch. Also viele Jäger nutzen ja genau dieses Zeitfenster, um die meiste Beute zu machen. Also es ist eine sehr spannende Zeit, in der wir natürlich auch immer wieder mit Rollkunst auseinandersetzen müssen, die wir in Folge 25 ja intensiv behandelt haben. Was ist das eigentlich, diese Aufregung der Amsel und des Rotkehlchens, die wir auch gehört haben, aber in einer so verkürzten Variante und schnellen, abgebrochenen Abfolge im Vergleich zum Frühjahr, es war schwer rauszuhören, Und gleichzeitig waren in diesen drei, bei diesen drei Sessions nicht ein einziger Gesang zu hören. Nicht kein eindeutiger Gesang. Ich sage mal so, der Kleiber hat mal gesungen. Es gab auch mal einen Kernbeißer, der ein bisschen gesungen hat, aber die sind schwer als Gesänge zu definieren und für die Vogelsprache jetzt nicht so relevant, da den Gesang und Ruf zu unterscheiden. Und wir hatten viele Rufe, vor allem Flugrufe. Und das haben wir bei den Wintervögeln letztes Jahr in dem Podcast ja behandelt. Die Finken sind so eine der Gruppen, die sehr, sehr rufaktiv sind. Und wir hatten auch Warnrufe. Wir sagen extra nicht Alarmrufe, weil wir das Wort ja nur nutzen, wenn es sich um Fremdauslöser, der Alarm ist quasi ein Indikator, dass es dort eine Reaktion, eine Aktion da draußen gibt, die ich mitkriegen will. Ein Warnruf kann unterschiedlichste Gründe haben, kann auch ein ganz individueller oder ein Schreckmoment oder es kann letztendlich auch jetzt mal vermenschlicht gesprochen ein Gedanken an irgendetwas sein. So, huch, ist schon wieder so spät. Oh Gott, jetzt, ah, ja, kurze Aufregung. Oder ich habe immer das Bild, die Amsel landet in irgendeinem Busch und da hängt plötzlich eine Plastiktüte, was ja heutzutage leider Alltag ist, in dem Strauch, wo sonst keine hängt. Und die Amsel erschreckt sich, aber das ist dann kein Alarm. Ja, obwohl die Plastiktüte genau genommen natürlich auch ein Fremdauslöser ist, aber ich meine ein Fremdauslöser, in dem Blut fließt, in dem Dynamik drin steckt und die spannend sind, von denen wir viel lernen können. Also es waren sehr spärliche, überschaubare, es war trotzdem genug Vogelmomente. Und am Sonntag früh dann haben wir uns getroffen, gleich nach der Zeitumstellung. Es gab eine schöne Verwirrung dann auch, zumindest in meinem Kopf. Gab es die Morgenwanderung, machen wir meist am letzten Tag. Und die ist klassischerweise beim Vogelkurs oft der Moment, wo dann bei den meisten Teilnehmern alles kippt. Alles vorher Gelernte wird vergessen, wird durcheinander gebracht, weil der Klangbrei ist so überwältigend, es ist so viel und trotzdem will ich irgendwas mitkriegen und krieg's aber nicht hin, weil diese Klangwand, diese Klangmauer fast undurchdringbar, unentschlüsselbar klingt, weil es viel Zeit braucht und halt sehr dicht ist. Und also besondere Momente nochmal. Die Aktivität in der Morgenzeit ist nochmal um einiges höher, weil die Regeneration der Nacht davor kam und weniger Menschenaktivität auch noch da vorhanden ist. Also wir haben da auf jeden Fall eine höhere Tieraktivität in meinem Erleben als abends. Und jetzt muss man noch dazu sagen, die Tage davor, die Stunden davor waren hauptsächlich, wie schon erwähnt, untermalt von Rufen. Vor allem waren es die Finken in der Luft. Ja. Wir hatten bei uns hauptsächlich so, die Hauptakteure waren Buchfinken, Bluthänflinge, Ernzeisige. Und der ein unscheinbarer Vogel ist, aber so laut und krächzend und in großen Trupps unterwegs, dass er plötzlich im Winter ganz, ganz auffällig ist, der kleine Mann. Und die kleine Zeisigfrau. Dann natürlich die Meisen, die in artgemischten Gruppen unterwegs sind. Auch die Schwanzmeisen mal da mit dabei, die keine richtige Meise ist, zu einer eigenen Gruppe gehört. Bei uns waren die Hauptakteure Kohlmeise, Blaumeise und Sumpfmeise. Und dann so Exoten, die eine eigene Gruppen bilden, wie zum Beispiel der Kleiber, der Zaunkönig und der Zaunkönig und der Zaunkönig, der war omnipräsent, auch sichtbar, wie sonst selten bei uns auf dem Platz. Der war in der Küche, sobald wir der Küche den Rücken zugewandt haben und nur 3 Meter entfernt waren, ist der Zaunkönig reingeflitzt und raus und rein und raus und rein und raus. Und hat sich dann alle möglichen Reste geholt, was sonst eigentlich dem Kleiber vorbehalten ist. Jedenfalls war ab und zu auch mal eine Amsel wahrnehmbar, dass man zumindest das Gefühl hatte, okay, es gibt sie noch, sie sind noch da, mehr Männchen als Weibchen. Ja, die Weibchen ziehen im Winter mehr, Weibchen ziehen weg, ziehen nicht weit, aber sie ziehen so nach Südfrankreich, Nordafrika. Ihr seht mehr schwarze Amseln, dunkle Amseln, vorausgesetzt, ihr seid in ländlicher Region unterwegs. In den Städten scheint das nicht so deutlich zu sein. Da bleiben wohl mehr Weibchen durch das hohe Nahrungsangebot. Und dann gab es noch so Klassiker, die omnipräsent waren und so uns immer wieder erfreut haben. Die, die sie kannten, mussten sofort lächeln. Die, die sie nicht kannten, haben sie definitiv kennengelernt. Die sind nicht dran vorbeigekommen. Das war auch einerseits der Grünspecht mit seinen eher rauen, heiseren Flugrufen. Dieses weniger dieses lachende, weiche Gü-Gü-Gü, obwohl diese Rufe auch zu hören waren. Dann immer wieder Kolkrabe, oft zu zweit. Einmal sogar in großen Junggesellentrupps mit 15, 20 Kolkraben zusammen. Nachts war es der Graureiher und immer wieder Zugvögel, Singvögel und natürlich unsere geliebten Wildgänse, unsere Graugänse, wo dann immer heißt, die fliegen in die falsche Richtung. Ja, das ist nicht so mit der Himmelsrichtung, es kommt ja darauf an, wo wollen sie hin, was haben sie vor. Und natürlich die Kraniche, der Friedensvogel, die Thermik nutzen oder die schon über Kilometer zu hören sind mit ihren ja, so überschlagenen Weichen. Und dann dieses hohe Fiepen. Krieg's gar nicht so hoch hin von den Jungvögeln damit drin, dass man nur von näherem hört. Dann natürlich Mäusebussarde. Rotmilan war sehr präsent. Wie ist der noch nicht weg? Ja, aber ich habe das Gefühl, bei uns bleiben einige auch das ganze Jahr. Oder es sind so sich bewegende Individuen. Aber dass sie jetzt alle komplett die gesamte Population unserer Region verlässt, das erlebe ich nicht mehr so. Und auffällig auch, vor allem am Ende des Wochenendes, dann immer wieder Kornwein. Männchen haben wir viel gesehen an verschiedenen Orten von verschiedenen Leuten, die verlässlich auch eine Kornweihe erkennen können, die typisch in der Jahreszeit jetzt hier am Durchziehen ist. Das waren so die größeren Akteure in unserem Umfeld. Und nun müssten wir ja eigentlich zu diesem phänomenalen Morgen kommen, der aber jetzt, wenn ich auf die Zeit schaue, nicht mehr so richtig reinpasst, weil da war zu viel drin und es war ja so lehrreich, diese Situation. Aber so viel sei gesagt, dass der Unterschied in Aktivität so deutlich für mich selten zu spüren war. Also es war ein herrliches, mildes Wetter, überhaupt am gesamten Wochenende mild für die Jahreszeit. Also es war tagsüber sehr sonnig, wenn die Sonne dann genug Kraft hatte, auch sehr warm. Und nachts sind die Temperaturen, hat einen hohen Unterschied zwischen Tagspitze und Nachtspitze, dann sehr tief gefallen. Es war sternklar und sehr knackig, somit auch die Morgene. Aber in dieser Aktivitätsphase, im Vergleich zu dem Rest des Tages und auch zur Abendhauptaktivität, kein Vergleich. Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht im wahrsten Sinne des Wortes oder wie Morgendämmerung und Abenddämmerung. Und ganz logisch natürlich, weil die meisten unserer Singvögel, die ziehen in der Nacht, weil sie den Tag, das Tageslicht brauchen, um ihren Akku wieder aufzufüllen, sprich zu fressen. Und um zu fressen, brauchen sie ihre Augen und dafür brauchen sie Tageslicht, um die zu benutzen. Vor allem Insektenfresser brauchen Insektenaktivität am Tag, weil unsere Vögel nun mal keine Fledermäuse sind und Eulen jetzt auch nicht so viele Insekten fressen. Jedenfalls nicht die, die auch mitten in dunkler Nacht jagen können. Das heißt, die Vögel ziehen in der Nacht, ist auch sicherer vor Beutegreifern, und landen dann also jetzt in den frühen Morgenstunden und sind sehr aufgeregt und müssen sofort fressen, 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 fressen. Und diese Aufregung, die ist hörbar, die ist spürbar, die ist sichtbar. Gleichzeitig gibt es Vögel, die wach werden, die sich aus ihrer der sonst längeren Nacht im Vergleich zum Frühjahr oder zum Sommer. Eine längere Nacht bedeutet auch ein höherer Energieverlust. Eine kältere Nacht bedeutet einen höheren Energieverlust. Das Extrem ist ja das Rotkehlchen, das haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, das bis zu 15% seines gesamten Körpergewichts verliert. Das würde bedeuten, bei einem Mensch, der 70 Kilo bewegt, oh, das war eine falsche Zahl, weil das kann ich nicht rechnen. Aber nehmen wir mal an, jemand wiegt 100 Kilo, das ist am einfachsten. Der plötzlich 10 Kilo, 15 Kilo pro Nacht verdient, einfach, verliert einfach durch Nichtstun. Unglaubliche Vorstellung. Die sind natürlich in einer Situation, wo sie sofort anfangen müssen zu fressen. Oder erstmal ein bisschen Rollkunst machen und danach in den Tag zu starten. Gleichzeitig die hohe Dichte an oder das super Zeitfenster für Jäger, die Beute machen wollen. Und dieser Übergang von den Nachtaktivitäten in die Tagaktivitäten. Also eine sehr dichte Zeit. Und da waren auch dann plötzlich die ersten Gesänge zu hören. Die Aktivität war so hoch, die Intensität dieses Morgenspaziergangs über 90 Minuten war in meinem Erleben so stark, dass wir 45 Minuten oder 40 Minuten, ich neige ja gerne auch oft zur Übertreibung, gebraucht haben, um vom Zinken von unserem Wildnisplatz, wo wir es getroffen haben und losgelegt haben und eh das ganze fast das ganze Wochenende verbracht haben, zu unserem Vogelsitzplatz zu kommen, der eigentlich Luftlinie nur 150 Meter entfernt war. Ja, das war so vor. Wir waren eigentlich 20 Minuten oder eine halbe Stunde zu spät. Dann hätten wir es vielleicht da früher hingeschafft. Und diese Gold Nuggets, die da auf diesem Weg uns begegnet sind, die für die brauche ich ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Ausholvolumen, denn die hätten bilderbuchmäßiger nicht sein können zum Thema Vogelsprache und zum Thema Wesensart der unterschiedlichen Gruppen und zum Thema Signatur der Landschaft. Alles wichtige Themen, um einzusteigen in die Vogelsprache, die ja eigentlich, erinnern wir uns doch alle noch gemeinsam gegenseitig daran, eigentlich die universelle Sprache der Natur, die universelle Sprache aller Lebewesen auf diesem Planeten ist, die wir brauchen, um uns, auch wenn wir aus unterschiedlichen Kulturen oder aus unterschiedlichen Blickwinkeln Dinge betrachten, diese universelle Sprache benötigen wir, um uns zu verständigen und Brücken zu schlagen für ein besseres Miteinander in unserer Mitwelt und für mehr Einwaldung, wie wir auch versuchen, dieses Wort mehr zu installieren in unserem Sprachgebrauch. Also freut euch auf die bald folgende, auf den bald folgenden zweiten Teil. Und vielleicht schaffe ich es ja da auch in die aktuellen Wolfsereignisse mit einzusteigen. Kleiner Cliffhanger, aber ich will nicht zu viel versprechen. Gehabt euch wohl und bis bald. Genießt die Zeit draußen und ich hoffe, es war ein klarer Wink mit dem Zaunpfahl. Steht früh auf und genießt die Morgenaktivität. Euer Phologe Paul. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Phologe Paul.